Und da stand und steht übrigens bis heute: Der aber, der dies alles bezeugt, sagt, ganz gewiss, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit allen. Das ist Offenbarung 22, die letzten zwei Verse. In meinen Ohren klang das nach einem Happy End. Und ich muss wohl mit dem Ergebnis zufrieden gewesen sein, denn sonst würde ich vermutlich heute nicht hier vorne stehen als Pastorin. Tatsächlich aber zeigen uns diese Sätze aus der Offenbarung, dass wir einen Ausblick haben, dass da noch etwas kommt, das Größte, was wir uns denken können. Jesus Christus kommt wieder und wir werden mit ihm die beste und die tollste Feier haben. Ich glaube ja, dass ich mit meinem Bedürfnis nach einem Happy End nicht alleine dastehe. Nach dem Bedürfnis nach echter, nach tiefer Liebe. Und um das zu untermauern, ein Dozent von mir, da habe ich ganz gut aufgepasst, ein Dozent von mir sagte mal, wir alle sehnen uns nach Liebe und nach Harmonie. Und dann fuhr er fort, wie das bei Dozenten so ist, um das auch gut zu begründen, sagte er, schaut euch die Bilderrahmen an, die ihr in eurer Studentenbude, aber ihr jetzt in euren Wohnungen aufgehängt habt. Oder die Fotos, die an der Magnetwand hängen. Das sind nicht die Bilder vom letzten Streit. Das sind nicht die Bilder von der Klausur, die man nicht gut geschrieben hat. Sondern das sind Bilder von schönen Momenten, von Familienfeiern, von Kochel vielleicht oder bei mir ist es ein Leuchtturm, da haben wir ganz viele von. Aber das sind auf jeden Fall Bilder, mit denen wir was Positives verbinden. Und ich vermute, das ist bei dir auch ähnlich. Und so denke ich, dass wir alle das Bedürfnis nach Liebe haben, nach einem Happy End in unserem Leben. Und es gibt ein Buch in der Bibel, das sehr romantisch ist und über das ich tatsächlich noch nie gepredigt habe und auch noch nicht zitiert. Es ist ein Buch, das bis heute beim Passafest gelesen wird. Es war sehr lange sehr umstritten, ob es überhaupt ein Recht hat, im Kanon zu sein. Die Kritikpunkte waren die, unter anderem waren die stark erotische Sprache von dem Buch. Und das auch noch in der Bibel. Dieses Buch wird als kurzer Werbeblock das Hauptthema der diesjährigen Jugendgebetslesung sein. Ich denke, ihr habt erraten, um welches Buch heute meine Predigt handelt. Und zwar, sehr gut, das Hohelied der Liebe oder auch das Lied der Lieder. Ein Buch, das jedem Liebesroman seinen Platz streitig macht. Es war Rabbi Agiba, der diesem Buch wohl auf der Synode von Jamnia, also ungefähr 100 nach Christus, das Zeugnis ausstellte: Die ganze Welt ist nicht so viel wert wie der Tag, an dem das Hohelied Israel gegeben wurde. Alle Schriften sind heilig, doch das Lied der Lieder ist das Heiligtum des Heiligen. Also, das Hohelied besteht aus ganz vielen Liebesliedern, die die schönen Seiten der menschlichen Liebe feiern als Gabe Gottes. Und die meisten Lieder sind Gespräche zwischen zwei Liebenden, genauer zwischen Salomo und Sulamit. Und als Theologen haben wir da ganz verschiedene Formen des Liebesliedes identifiziert. Zunächst einmal, und die sind auch ganz bekannt, sind da die Beschreibungslieder oder auch die Bewunderungslieder. Also Salomo bzw. Sulamit beschreiben jeweils die Schönheit des anderen in wunderschöner und in ganz bildhafter Sprache. In bildlichen Vergleichen wird der andere bewundert. Auszugsweise möchte ich euch mal hier das Kapitel 4 einige Verse lesen. Hohelied schlagen wir meistens nicht so häufig auf, aber wir sind ja bei Jesaja im Bibelgespräch. Insofern müssen wir nur ein bisschen zurück. Hohelied, Kapitel 4, dort die ersten beiden Verse. Hohelied 4, 1 und 2. Da beschreibt Salomo seine Freundin. Und da sagt er: Wie schön du bist, meine Freundin, wie wunderschön. Deine Augen hinter dem Schleiern glänzen wie das Gefieder der Tauben. Dein Haar fließt über deine Schultern wie eine Herde Ziegen, die vom Gebirge Gilead ins Tal zieht. Deine Zähne sind weiß wie frisch geschorene Schafe, die aus der Schwemme kommen. Sie stehen in zwei vollkommenen Reihen, keiner von ihnen fehlt. Wunderschön. Heute beschreiben wir unseren Partner, vermute ich mal, ein bisschen anders. Als kleines Kind war ich mal auf einer Hochzeit und da hat einer, der Bräutigam, den Luthertext genommen und seiner Braut vorgelesen, ja, mit Tauben und Gazelle und Ziegen. Und ich dachte mir so, oh, will sie den wirklich heiraten? Aber heute weiß ich, es war gut gemeint. Und sie sind auch noch verheiratet, nur so zu eurer Info. Also, die Übertragung in die heutige Sprache hat mir damals gefehlt. Aber dennoch ist es ja spannend, auch für uns heute, dass die Bibel auf so eine Art und Weise die Liebe besingt. Es drückt aus, welch positive Haltung die Bibel zur Liebe und zum Leben hat. Und gleichzeitig ist es vielleicht auch für uns ein Anstupser. Wenn wir heute Salomo und Sulamits liebevollen Umgang miteinander sehen, dass wir darüber nachdenken, wann wir das letzte Mal unserem Partner ein schönes Kompliment gemacht haben. Oder als Single, wann man das letzte Mal einem nahestehenden Freund oder Freundin etwas wirklich Gutes und Aufmunterndes gesagt hat. Ich denke, wir können uns hier an den Salomo und Sulamit ein Vorbild nehmen und uns selbst der Herausforderung stellen, jeden Tag mindestens ein aufmunterndes Wort und ehrlich gemeintes Kompliment an unseren Partner oder unseren guten Freunden zu schreiben oder besser noch zu sagen. Und das geht ja ganz einfach. Das beginnt mit: Du, das mag ich richtig gerne an dir. Oder: Es war so lieb, dass du die Bank vom Schnee befreit hast oder was auch immer. Und falls einem so gar kein Kompliment einfällt, dann schlage ich vor, Hohelied aufzuschlagen, neuere Übersetzung zu nehmen und da mal reinzuschauen. Also im Hohelied unterscheidet man aber auch noch, also wir hatten jetzt die Beschreibungs- und Bewunderungslieder, man unterscheidet auch noch in die Selbstvorstellung von Sulamit. Das ist ganz interessant, wie Sulamit sich selber beschreibt. Und weil wir ja jetzt schon mal im Hohelied sind, lade ich euch ein, das erste Kapitel aufzuschlagen. Und dort lesen wir wieder zwei Verse. Also Hohelied 1, die Verse 5 und 6. Schaut nicht auf mich herab, ihr Mädchen von Jerusalem, weil meine Haut so dunkel ist, braun wie die Zelten der Nomaden. Ich bin dennoch schön, so wie die wertvollen Zeltdecken Salomos. Meine Brüder waren streng mit mir, sie ließen mich ihre Weinberge hüten. Doch mich selbst zu pflegen, meinen eigenen Weinberg, dafür hatte ich keine Zeit. Darum bin ich von der Sonne braun gebrannt. Sulamit erfüllt nicht das damalige Schönheitsideal. Das war eine helle Haut. Anders als heute, wo, wenn man eine gut braun gebrannte Hautfarbe hat, es so aussieht, als wäre man 2020 auf den Malediven gewesen. Hier damals in der Zeit war das eine helle Hautfarbe zu haben. Weil wenn man dunkel gebräunt war, dann zeigte das, dass man arbeiten musste. dass man der Sonne ausgesetzt war. Die reichen Frauen von Jerusalem, die hatten natürlich ihre Bedienstete, die auf dem Feld arbeiteten. Sulamit beschreibt ihr aber ganz offen ihre Arbeit auf dem Feld. Dass sie eine Frau vom Land ist, sie steht einfach dazu und sie weiß auch, damit entspricht sie jetzt nicht dem Schönheitsideal der damaligen Zeit, aber sie sagt, ich bin dennoch schön. Sie weiß also, dass sie trotzdem attraktiv ist. Und ich finde ihren Mut faszinierend, das so offen zu erklären, dass sie viel mehr ist als das, was andere in ihr sehen auf den ersten Blick. Sie ist ein Mensch, der arbeitet, der fühlt, der liebt und der es verdient, respektiert zu werden. Sulamit lehrt uns, dass wahre Schönheit tiefer schaut, mehr als nur das Äußere. Und das ist gerade für uns heute in der Konsumgesellschaft ganz wichtig. Nicht nur die Oberfläche sehen, sondern einen zweiten Blick wagen. Denn wahre Schönheit sieht tiefer. Das kann ein Lächeln sein, Freundlichkeit, Humor, Dankbarkeit, Großzügigkeit und viele weitere Sachen. All das macht Menschen schön. Das erinnert mich an eine Geschichte. Sie erzählt von dem Adler, dem König der Lüfte. Und in seinem Reich hörte er immer wieder Nachrichten von einem Vogel. Dieser Vogel begeisterte alle in seinem Umfeld. Und er hieß Nachtigall. Das wollte der Adler nun unbedingt herausfinden, was das so auf sich hatte. Und deswegen schickte er zwei Boten, den Pfau und die Lerche, dorthin, woher er immer gehört hat, von dort kommen diese wunderbaren Geschichten. Er beauftragte die beiden herauszufinden, ob die Berichte wahr sind und wie jetzt so die Nachtigall ist, wie sie aussieht, ob sie wirklich so toll singt, wie alle sagen. Der Pfau und die Lerche gingen also los, fanden die Nachtigall, betrachteten sie und gingen dann schnell wieder zurück zum Adler. Als die beiden dann vor dem Adler waren, fing der Pfau an. Die Nachtigall hat ein ganz und gar unscheinbares graues Federkleid. Sie sieht so jämmerlich aus. Ich habe ganz und gar vergessen, mich auf den Gesang zu konzentrieren. Die Lerche sagte, ja, mein König, der Gesang von der Nachtigall, der ist so wunderbar, so einmalig, ihre Melodien haben mich tief berührt. Ich habe ganz und gar vergessen, auf ihr Federkleid zu achten. Zwei Perspektiven. Eine Geschichte, die illustriert, dass wahre Schönheit nicht vom Äußeren abhängig ist. Und Sulamit weiß das. Sie hat sich selbst angenommen, ist also mit sich selbst stimmig und im Reinen. Sie ist sich ihrer Schönheit bewusst. Und auch hier fordert uns das Hohelied auf, wieder praktisch zu werden. Nehme ich mich selbst an? Gar nicht so einfach. Das wissen viele von uns aus eigenen leidvollen Erfahrungen. Und dennoch dürfen wir darauf vertrauen, dass selbst wenn wir darin scheitern, Gott uns bedingungslos annimmt. Daran dürfen wir uns orientieren. Das Hohelied setzt sich noch aus anderen Liedern zusammen. Da gibt es noch die Sehnsuchtslieder. Die beschreiben die riesengroße Sehnsucht der Geliebten, wenn sie voneinander getrennt sind. Da scheint sich ihre Liebe nochmal zu intensivieren. Dann gibt es noch die Traumerzählung von Sulamit, die Dialoge von ihr mit den Töchtern von Jerusalem und es gibt noch andere Formen, aber ich glaube, das führt dann doch ein bisschen zu weit. Aber der kurze Überblick über das Hohelied zeigt einfach, wie offen die Bibel über die Liebe spricht. Und wenn man das ganze Buch liest, was ich euch wärmstens empfehle, dann lernt man Salomo und Sulamit besser kennen. Ihre romantischen Gefühle zueinander, ihre Geschichte, wie sie sich nicht abhalten ließen von unterschiedlichen Gesellschaftsebenen. Er, der große König, sie, ein Mädchen vom Land. Und gleichzeitig fordert uns das Buch auf unsere eigene Partnerschaft zu achten auf unsere Freundschaften, sie zu pflegen und sie eben nicht als eine Selbstverständlichkeit anzunehmen. Natürlich wissen wir alle, dass diese Phase der Verliebtheit jetzt auch nicht ewig so anhält, dass sie im besten Falle einer tiefen und wahren Liebe weicht, dass es aber auch immer wieder vorkommt, dass Liebe an den Herausforderungen zerbricht. Dennoch macht uns das Hohelied Mut, Mut, dass es weitergeht und dass es wahre Liebe gibt zwischen Menschen. Dass das Hohelied heute im Kanon steht, verdankt sich aber vor allem dem Umstand, dass es auch geistlich gelesen wird. Also jahrhundertelang wurde die Liebe zwischen Salomo und Sulamit übertragen auf die Liebe, die Gott zwischen uns, also zu uns als Menschen hat. Und so kann das Lesen dieses Buches die eigene Liebe zu Gott intensivieren. Die Liebe zwischen den beiden, also Salomo und Sulamit, war bestimmt einzigartig, aber war auch menschlich. Das wissen wir spätestens, wenn wir ein bisschen Salomos weitere Geschichte nachverfolgen. Gott dagegen liebt uns bedingungslos, ohne Einschränkung. Und ich lade euch ein, noch einmal das Hohelied aufzuschlagen und dort zwei Verse wieder zu lesen im Schlusskapitel, weil man könnte sagen, dass diese Verse den Höhepunkt vom ganzen Lied sind. Das ist also das Kapitel 8. Und dort lesen wir die Verse 6 und 7. Hohelied 8, 6 und 7. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft, unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine gewaltige Gottesflamme. Viele Wasser können die Liebe nicht auslöschen, noch die Ströme sie ertränken. Wenn einer alles Gute in seinem Haus um die Liebe geben wollte, würde man ihn verachten. Ein Siegel gehörte zu den wichtigsten Utensilien der alttestamentlichen Zeit. Das Siegel verbirgt die Echtheit eines Gegenstandes und trägt die ganze Autorität seines Eigentümers in sich. Man versiegelte zum Beispiel Briefe. Davon lesen wir auch mehrfach im Alten Testament, zum Beispiel in Daniel wird davon berichtet. Wer zum Beispiel ein Siegel des Königs besaß, durfte in seiner Macht, in seinem Namen Macht ausüben. Und es gab zwei Formen von Siegeln. Einmal ein Zylindersiegel, das ist so eine Art Rollsiegel, und zum anderen ein Stempelsiegel. Häufig trug man das Siegel so als Kordel um den Hals und damit legte man buchstäblich das Siegel auf sein Herz, weil man es quasi so trug. Und es gab aber auch, dass man das Siegel in einem Ring gefasst hatte. Und damit hatte man das Siegel also an seiner Hand oder an seinem Arm. Also das, was in diesen beiden Versen im Text angesprochen wird. Sulamit spielt hier auf beide Siegelformen an, dass man es also auf sein Herz oder auf den Arm legt. Sie möchte damit ausdrücken, dass sie das Siegel ihres Geliebten sein möchte. Dass sich in ihr seine Wertschätzung widerspiegelt. Sie möchte also dem Herzen von Salomo so nah sein wie irgend möglich. Und dann kommt der Satz, auf den das ganze Hohelied zuläuft, der Höhepunkt. Denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn. Das hier ist eine einzigartige Hymne an die Liebe. Liebe wird hier definiert. Liebe ist stark wie der Tod. Tod, strömende Wasser, alle Güter der Welt. Was ist das schon gegen die Liebe? Und weil die Liebe so ist, möchte Sulamit ihrem Salomo ganz nah sein. Das ist die eine Ebene. Gehen wir auf die andere Ebene, sehen wir in dieser Stelle das, was Paulus später in 1. Korinther 15, da schreibt er ja, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Aber die Liebe ist das, was bleibt. Sulamit sagt auf ihrer Ebene, wer wirklich liebt, der stirbt lieber, als von seiner Liebe zu lassen. Und wenn wir jetzt ins Neue Testament schauen, dann sehen wir, dass diese Definition zutreffend ist. Dass Jesus Christus, als er am Kreuz starb, das tat aus lauter Liebe. Die Glut der Liebe ist eine Feuerglut, eine Flamme Jahwes, so wörtlich. Alles, was der Liebe im Weg steht, reinigt sie. Sie ist eine von Gott gesandte Flamme. Eine Flamme der Liebe, die sich ausbreiten möchte in uns und in der Welt. Und in diesem Vers hier, in Vers 8, wird das einzige Mal im gesamten Buch Hohelied der Name Gottes genannt. Das kommt sonst gar nicht vor. Und das ist ja auch kein Zufall. Wenn wir erst den Johannesbrief im Hinterkopf haben, Gott ist Liebe. Und hier wird Liebe und Gott auch aufs Engste miteinander verknüpft. Das Hohelied der Liebe feiert das Leben und die Liebe. Es ist ein Buch, das einen ganz anderen Stil hat als alle anderen Bücher der Bibel. Und gerade daher ist es sehr faszinierend. Gleichzeitig können wir die Typologie wagen, dass die menschliche Liebe, die hier beschrieben wird von den beiden Geliebten, als ein Sinnbild zu sehen ist für Gottes Liebe, die er zu uns hat. Und dieser Gott, der plant das ganz große Happy End. Daran erinnert uns die Offenbarung, das Beste kommt noch. Jesus kommt wieder und möchte, dass du und ich mit ihm feiern. In diesem Sinne nochmal die letzten Sätze der Offenbarung. Der aber, der dies alles bezeugt, sagt, ganz gewiss, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn sei mit euch allen. Amen. Ich lade euch ein zum Gebet. Unser großer Vater, allmächtiger Gott, wir kommen vor dich voller Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass wir uns hier treffen dürfen. Dankbarkeit, dass du voller Liebe und Barmherzigkeit bist, voller Gnade. Wir danken dir für das hohe Lied, das Lied der Lieder in der Bibel, für die Geschichte, die so viel Inspiration auch für uns in sich trägt. Vater, ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der hier ist, für die Beziehungen, die wir haben, sei es Freundschaften oder Partnerschaften, Familie, was auch nicht immer einfach ist, wo auch Herausforderungen liegen können. Ich möchte dich bitten um Weisheit, um Kraft und immer wieder um einen dankbaren Blick, dass wir dem anderen Gutes zusprechen können. Vater, ich möchte dich bitten für ganz viel Mut in diesen Zeiten, ganz viel Zuversicht. Danke, dass du unsere Zuversicht bist, dass du unsere Burg bist und unser Schutz. Dafür danke ich dir in deinem Namen. Amen.